Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Hallo und willkommen zur heutigen Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Martina Schneiberkova. ČKD ist bis heute der Name eines Unternehmens. In der Abkürzung verbergen sich die Wörter Českomoravská Kolben Daněk. Dass Kolbens zu den Begründern des Großunternehmens gehörten, ist in Tschechien wohl bekannt. Weniger bekannt ist jedoch, dass aus der industriellen Familie ein Dichter stammte. Hans-Werner Kolben werden wir Ihnen im heutigen Kultursalon vorstellen. Vorher bringen wir wie üblich eine Lektion unseres Tschechischkurses und einleitend laden wir Sie in die Zeit der K&K-Monarchie ein. Wie oft der Kaiser Franz Josef in Böhmen war, lässt sich nicht genau feststellen, aber die offiziellen Reisen wurden ausführlich dokumentiert. Der Historiker Jozo Jambo vom Münchner Adalbert-Stifter-Verein hat nachgeforscht und hat sich ein Bild über die Besuche von Franz Josef I. in Prag gemacht. Am vergangenen Donnerstag hielt Jozo Jambo einen Vortrag im Prager Nationalen Technikmuseum zum Thema der kaiserlichen Visiten. Im folgenden Kapitel aus der tschechischen Geschichte hören Sie ein Gespräch mit Jozo Jambo, das anlässlich seines Vortrags in Prag entstanden ist.
Herr Jambo, wie oft war Kaiser Franz Josef zu Besuch in Prag? Weiß man das genau oder?
Man weiß von großen Besuchen. Das waren 8 Besuche, die zwischen 1854 und 1907 stattgefunden haben. Von kleineren Besuchen, die vor 1854 stattgefunden haben, weiß man wenig, denn damals reiste der Kaiser mehr oder weniger inkognito oder nicht in Staatsfunktion irgendwie.
Sie haben Ihren Vortrag Willkommen an der Moldau genannt, nicht? Wurde der Kaiser hier zum Beispiel bei dem ersten Besuch wirklich so stark begrüßt? Wie war das Echo?
Ja, ich habe den Titel Willkommen an der Moldau mit Fragezeichen versehen. Der erste Besuch, das war für den Kaiser und natürlich für die Menschen, für die Prager ein großes Ereignis. Das war etwas Neues. Natürlich, der Kaiser kam dann nach Prag mit der Kaiserin Elisabeth Sisi und das war natürlich ein Ereignis ersten Ranges. Aber die späteren Reisen zeigten, dass es viele Probleme gibt. Ja. Und bei jeder dieser Reisen konnte man aus den Worten des Kaisers und aus den Begrüßungsworten ablesen, dass zwischen Wien und Prag, dass viele Probleme in der Luft sind. Ja.
Wie sehr festlich war dieser erste Besuch?
Das Besondere an diesem ersten Besuch war, dass der Kaiser in Begleitung der Kaiserin war. Denn er war frisch vermählt. Ja. Und natürlich, die Bevölkerung hat, glaube ich, genauso viel Interesse an der Kaiserin gehabt, wie auch an dem Kaiser. Übrigens, das ist nichts Neues, denn also bei jeder neuen kaiserlichen oder königlichen Vermählung ist das Interesse der Medien und der Bevölkerung groß. Ja. Und das war auch damals. Ich habe den Eindruck, dass zeitweise das Interesse der Menschen in Prag mehr der Kaiserin gegolten hat als dem Kaiser selbst, ja.
Der Kaiser ist mit der Bahn gekommen.
Ja, ja. Also während der ersten Reise, er kam zuerst nach Brünn, denn er ist übrigens in Mähren auch zum Kaiser gekrönt worden. Und das war eine Art Huldigung an die Stadt Brünn und an Mähren. Ja. Und aus Brünn kam er nach Prag. Und es gab zwischen den Pragern und den Brünnern eine Art Wettbewerb, wer den Kaiser besser empfangen wird. Und ich glaube, beide haben sich bewährt als guter Gastgeber.
Wie war der Empfang? Weiß man das?
Ja, natürlich, man hat die Häuser geschmückt und die Straßen geschmückt, aber man hat auch unterwegs so viele, fast wie kleine Altäre gebaut, wo sich einzelne Repräsentanten von Industrie und von Handel irgendwie dargestellt haben. Ja. Und das waren praktisch Inszenierungen. Man wollte dem Kaiser zeigen, das sind die Errungenschaften unserer Industrie und unseres Handels. Ja, natürlich, der Kaiser konnte diese Einrichtungen nur kurz im Vorbeifahren sehen, aber trotzdem für die Menschen war das wichtig, dass sie das dem Kaiser präsentieren.
Weiß man aus der damalige Tagespresse, ob ihm Prag gefallen hat. Also er musste offiziell was sagen, gesagt haben, bestimmt.
Ja, offiziell natürlich. Er war immer auch Diplomat, sagen wir so. Und seine Äußerungen waren immer zurückhaltend und wohlwollend. Natürlich, er hat sich manchmal kritisch geäußert, auch über die Situation an der Universität, also überhaupt ja, auch über andere Probleme. Aber ich habe den Eindruck immer, dass das immer so in geschliffenen Worten passiert. Es gab einige, würde ich sagen, Ausfälle, also wo der Kaiser also sehr resolut war. Er konnte durchaus kritisch sein. Natürlich, wir müssen unterscheiden, was er der Öffentlichkeit gegenüber gesagt hat, was in der Presse kam, aber auch was im Hintergrund auch, was man dann bei privaten Gesprächen auch gesagt hat. Aber das erfahren wir relativ wenig. Aber man kann sich gut vorstellen, auch wenn man sich seine Briefe durchliest, man erfährt, dass er durchaus manche Sachen anders beurteilt hat als in der Öffentlichkeit auch, ja.
Mit Franz Josef hängen auch einige Bauten in Prag zusammen.
Natürlich, die Besuche wurden so gelegt, dass sie zu einem bestimmten Anlass kamen. Zum Beispiel, wenn eine Brücke zu Ende gebaut wurde. Natürlich, man hat nicht die Brücke wegen des Kaisers gebaut, sondern wenn die Brücke fertig war, hat man den Kaiser eingeladen, entweder, dass er die Einweihung der Brücke vornimmt, oder dass er aber bei der Schlusssteinlegung dabei ist. Das hat sein Protokoll so eingerichtet, dass man immer dann einen passenden Termin findet.
Es gab sogar einige Brücken in Prag, bei deren Einweihung er war. Also die erste war diese Franz-Josef-Brücke.
Ja, und dann war natürlich Svatopluk-Czech-Brücke. Das war natürlich die letzte Brücke, die 1907 ja, eröffnet wurde. Das war übrigens auch der letzte Besuch von Kaiser Franz Josef. Denn der Besuch von 1908 fand nicht mehr statt. Ja, das war eine Art kaiserliche Revanche für die Nichtbeteiligung der Tschechen an der Huldigung für den Kaiser, ja, zu seinem 60-jährigen Jubiläum. Ja.
Und diese Kirche in Karolinental, da war er bei der Grundsteinlegung?
Der war bei der Grundsteinlegung, da war natürlich auch Kaiserin Elisabeth dabei. Die Kirche war den Slawenaposteln Kyrill und Method geweiht. Und natürlich diese beiden Figuren, also die heiligen Kyrill und Method, waren nicht nur für die Tschechen, sondern überhaupt wie alle Slawen und die Zeit, also sehr, sehr wichtig. Und man hat natürlich versucht, sie nicht nur als Kirche Personen darzustellen, sondern auch als politische. Natürlich hatten sie als Figuren auch eine sehr, sehr wichtige politische und kulturelle Bedeutung für alle Slawen. Ja. Um die Zeit war das natürlich nicht zufällig, denn Kyrill und Method, das waren die großen Figuren der Slawenwelt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, auch bei den Bulgaren, bei den Kroaten und ja.
Bei den Slawen.
Ja, bei den Slawen überhaupt, ja, ja.
In Prag gab es noch eine Sehenswürdigkeit, die er enthüllt hat, das Radetzky-Denkmal, das leider heutzutage nicht mehr darstellt.
Ja, ja. Ja, das war so, Radetzky-Denkmal. Radetzky war für Kaiser persönlich eine sehr wichtige Figur, denn er hat als junger Mann an seiner Seite gekämpft auch und natürlich dann hat er sich als junger Soldat in seinem Heer bestätigt, ja. Und das war für ihn sozusagen auch die Erinnerung an seine Jugendzeit und seine militärische Karriere. Das war für ihn, glaube ich, eine Herzensangelegenheit und das hat er aus Überzeugung gemacht, ja. Es gab auch einige Fälle, wo der Kaiser auch sehr zurückhaltend war, aber da war er mit Herz und Seele ganz dabei, ja.
Es gibt heutzutage auch Bemühungen darum, vielleicht mal das Radetzky-Denkmal wieder zu erneuern. Aber inwieweit die Erfolg haben können?
Das werden Sie in Prag besser wissen als ich, ob die Menschen das wünschen oder so. Ja, auf jeden Fall, wenn das Denkmal errichtet wird, werde ich zu den Ersten gehören, die das besuchen. Ja.
Die Besuche von Kaiser Franz Josef I. in Prag sprachen wir mit dem Historiker Josu Jumbo von Münchner Adalbert Stifterverein. Im Prager Nationalen Technikmuseum kann man übrigens den einzigen erhaltenen Waggon des Salonzugs von Kaiser Franz Josef besichtigen. Für diejenigen, die an unserem Tschechischkurs teilnehmen, ist die folgende Lektion bestimmt, die Markéta Kachlíková vorbereitet hat.
Der Herbst, Podzim, ist da, was nun auch das Wetter zur Kenntnis genommen hat. Daher stellen wir Ihnen im heutigen Sprachkurs die Herbstmonate und ihre Namen vor. Der diesjährige September bescherte uns einen echten Altweibersommer.
Babileto.
Mit warmen Tagen und viel Sonnenschein. Dies könnte als Beweis und Bestätigung der unter Tschechen weit verbreiteten Meinung gelten, dass der Name für den September
Záři
vom Verb
zářit
brennen abgeleitet wird, da im September die Sonne noch brennt.
Slunce září.
Doch die Realität ist anders.
Září
ist die Zeit
zářije,
das heißt während der Brunft. Die Brunft
říje
finden wir auch im Namen des nachfolgenden Monats des Oktobers.
Říjen.
Keine Zweifel ermöglicht der November
listopad.
Auch ein kleines Kind erkennt darin das Substantiv Blätter,
Liste,
und das Verb fallen,
padat.
Es ist einfach die Zeit, in der die Bäume ihre Blätter verlieren. Im September beginnt auch die Ernte,
sklizeň.
In diesem Monat werden traditionell unterschiedliche Erntefeste gefeiert, wie etwa das Weinfest,
vinobraní,
oder das Hopfenfest,
dočesna.
Der tschechische Name des Hopfenfestes kommt vom Verb pflücken oder lesen,
česat.
Im Herbst begeht Tschechien zudem drei wichtige Feiertage. Der 28. September,
28. září,
ist der Namenstag des heiligen Wenzel,
svatý Václav,
und wird als Staatsfeiertag begangen, und zwar als Tag der tschechischen Staatlichkeit,
den české státnosti.
Ein weiterer Staatsfeiertag liegt genau einen Monat später, am 28. Oktober,
28. října.
Es ist der Tag der Entstehung des selbstständigen tschechoslowakischen Staates.
Den vzniku samostatného československého státu.
Zu dieser Entstehung kam im Jahr 1918. Und damit der November nicht zu kurz kommt, gibt es auch am 17. November, dem Tag, an dem die Samtene Revolution 1989 begonnen hat, einen Staatsfeiertag, nämlich den Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie.
Den boje za svobodu a demokracii.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Den Tschechischkurs hat für Sie Markéta Kachlíková gestaltet. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Vergangene Woche wurde im Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren ein Sammelband mit Gedichten des Prager Dichters Hans-Werner Kolben vorgestellt. Der Dichter stammte aus der industriellen Familie Kolben. Sein Großvater war Assistent des Erfinders Edison. Das Familienunternehmen ist heute jedem hierzulande unter dem Namen CKD bekannt. Der junge Kolben wurde im Jahre 1942 wegen dem Nichttragen des Judensterns denunziert, in das Konzentrationslager Theresienstadt und anschließend nach Auschwitz deportiert. Er starb im Februar 1945 im KZ Kaufering an Flecktyphus. Hans-Werner Kolben begann bereits in Prag Gedichte zu schreiben und setzte dies in Theresienstadt fort. Gerettet werden konnte sein schmales Werk, weil seine Mutter als Bakteriologin das KZ überlebte und die Gedichte versteckt hatte. An der Veranstaltung in Prag las der Verleger des Bandes, Christoph Hacker, aus Kolbens Werk.
Brot und Wein. Da fiel ein neuer Samen in das Land. Ein fremder Halm wuchs auf weiter Weide. Und seine Macht war groß, denn bald verschwand das andere Gras vor wogendem Getreide. Und Hütten sah ich in dem Tal entstehen, und die dort lebten, litten niemals Not. Denn ihre Leiber wurden stark und schön, ihr Leben satt und einfach durch das Brot. Und wieder fiel ein Samen in das Land, und schlanke Reben stiegen aus dem Staube, sie reiften rasch, und in den Krügen stand der glimmende rote Saft der dunklen Traube. Und die so lange ohne Wunsch geruht, sie wurden jetzt nach Taten sehnsuchtskrank. Und Stürme standen auf in dieser Glut und Farben, Götter, Bilder und Gesang.
Die treibende Kraft hinter der Veröffentlichung der Gedichte Kolbens war sein Jugendfreund Peter Demetz, ebenfalls 1922 in Prag geboren. Er überlebte die Nazizeit und emigrierte 1948 in die USA, wo er ein bekannter Schriftsteller und Germanistikprofessor wurde. Nach der Lesung sprach Marco Zimmermann mit Professor Demetz über seinen Jugendfreund Kolben, die Zeit im Protektorat Böhmen-Mähren und seinen Wunsch, die Werke seines Freundes nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
Herr Professor Demetz, vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben für ein kurzes Interview. Wir haben heute viel von Ihnen über Hans Werner Kolben oder H.W. Kolben, wie Sie sagen, gehört. Vielleicht können Sie ein paar kurze Worte sagen über ihn, wie Sie ihn kennengelernt haben.
Ja, das ist alles sehr lange her und ich könnte eigentlich nicht sagen, wie das im Einzelnen war. Aber wir kamen alle bei einer Prager Familie alt zusammen in Prag-Žižkov in einer etwas alten Wohnung. Es waren vier Kinder, das heißt, die waren alle schon erwachsene Kinder in der Familie. Dann war Mama alt und dann war eine alte Haushälterin. Wir haben alle da gewohnt, in einer kleinen Wohnung. Und wir waren die Sonntagsgäste, H.W. Kolben und ich. Wir kamen immer Sonntag zum Kaffee. Der Kaffee war natürlich Ersatzkaffee, es war schon Krieg. Und auch sonst waren wir oft zusammen, sind durch die Wälder von Königssaal gezogen, haben Pilze gesammelt oder saßen in einem kleinen Zimmer im Gasthof Vikarka am Haratschin. Die waren sehr gastfreundlich und haben uns immer am Sonntag, wenn es geregnet hat, ein Extrazimmer zur Verfügung gestellt.
Kolben ist ja eine Industriefamilie. Wie kam der Sohn zur Literatur?
Das ist eine sehr gute Frage, denn die ganze Familie war ja technologisch orientiert nach dem Großvater, der bei Edison gearbeitet hat in den Vereinigten Staaten, dann zurückkam. Ich glaube, das ist mein Gedanke, eine Theorie, dass seine Mama daran schuld war. Die hat studiert, Elisabeth Winternitz, auch ein alter Prager Name, die hat zunächst Germanistik und Slawistik studiert. Später ist sie dann auch, hat dann Medizin studiert nach ihrer Scheidung. Aber ich glaube, dass er in ihrem Schatten aufgewachsen ist und vor allem mit ihrer Bibliothek.
Kolben war auch eine jüdische Familie. Sie haben gesagt, Sie haben ihn schon im Krieg kennengelernt. Und vorhin haben Sie gesprochen über einen gewissen Schutz, den die Familie genoss. Warum war das so?
Das war so, weil die Protektoratsregierung versucht hat, gewisse Familien, die ein Verdienst hatten um die kulturelle oder soziale Entwicklung, wie man damals sagte, der Nation, vor den Judengesetzen zu bewahren. Nur war die Situation völlig labil, weil die deutsche Verwaltung immer eingegriffen hat und man nie genau wusste, ob der Schutz der Protektoratsregierung auch genüge. Aber ich glaube, in diesem Fall hat er lange Zeit vorgehalten und das Ganze brach erst zusammen, als Heydrich als neuer Reichsprotektor oder Stellvertreter nach Prag kam und seine harten Gesetze durchsetzte, gegen alle Ausnahmen, gegen allen Schutz durch die Protektoratsregierung.
Wie musste man sich das denn vorstellen, was eine Art, also bevor Heydrich kam, war es eine Art Versteckspiel oder eher ein offenes Geheimnis?
Es war beides. Es war ein Versteckspiel und ein offenbares Geheimnis. Und ich konnte mir, nachdem ich das nur von draußen sehen konnte, nie eigentlich erklären, wie das funktionierte. Ich meine, da waren schon die Angehörigen der jüdischen Kultusgemeinde mit dem Judenstern. Meine Mutter zum Beispiel musste den Judenstern tragen. Und da war eine Familie, wo alles noch beim Alten war oder zuging. Es war eine geräumige Villa mit einer Köchin, mit einem gelegentlichen Chauffeur aus dem alten Betrieb, mit einer französischen Hauslehrerin, die noch kam. Also ich habe mir das, mir schien es wie ein Wunder zu sein, das ich mir kaum erklären konnte.
Und trotzdem ist Kolben dann ins KZ gekommen. Was ist passiert?
Er wurde denunziert durch einen Mitschüler aus der deutschen Schule, der ihn in der elektrischen Straßenbahn erkannte, und zwar ohne Judenstern. Und der denunzierte ihn bei der Gestapo, und das fiel genau in die Tage, als Heydrich in Prag auftauchte und das Kommando übernahm. Das Verhängnis war die Synchronie, denn der Großvater war immer noch der Ansicht, die Protektoratspolizei würde den HW aus der Haft herausholen, weil sie unter besonderem Schutz standen. Aber es war zu spät.
Kurz als Wissenschaftler, wo würden Sie Kolbens Werk einordnen? Oder was würden Sie sagen zu seiner Bedeutung?
Als Wissenschaftler kann ich da nicht sprechen, weil ich ihn zu genau kannte. Und er war mein Freund. Aber ich würde sagen, er ist einer der letzten deutschen Dichter Prags. Und dazu müsste man dann sagen, woher er kommt, wie seine Gedichte zustande kamen. Und man müsste auch, deshalb habe ich heute die Germanisten besonders angesprochen, man müsste endlich auch hier in Prag daran gehen, seine Gedichte zu analysieren und einzuordnen in die Tradition der deutschen Lyrik hier.
Er ist ja in Usti geboren, im heutigen Usti in Aussig. Dort gibt es ja nun auch eine Germanistik. Haben Sie dort Kontakte hin?
Nein, er wurde in Usti geboren, weil sein Vater, der Sohn des Emil Kolben, des berühmten Erfinders, dort einen Betrieb hatte. Und sein Vater war, HWs Vater war dort Fabriksdirektor. Aber er übersiedelte sehr bald nach Prag und ist eigentlich in Prag aufgewachsen.
Zum Schluss vielleicht noch die Frage, jetzt sind die Gedichte 2011 erschienen. Warum hat es so lange gedauert, sie zu publizieren?
Weil es im Grunde kein systematisches Interesse für die deutsche Lyrik in Prag gab. Es gab natürlich klassische Darstellungen, aber die blickten alle auf Rilke zurück. Oder es gab Darstellungen bei H.G. Adler, wo auch H.W. genannt wird, über Theresienstadt. Aber damit blieb die Zeit gleichsam stehen. Und jetzt liegen die Gedichte vor und jetzt wäre eine Gelegenheit, sie genauer zu sehen, zu analysieren und einzuordnen.
Vielen Dank, Herr Professor Demetz, für das Interview und hoffen wir, dass die Herausgabe der Gedichte auch ein Erfolg wird und vielleicht zu neuen Forschungen anregen wird.
Hoffen wir das Beste.
Mit Professor Demetz sprach Marco Zimmermann. Mit dem Kultursalon ist die Sendung beendet. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte vysílání Rádia Praha.